Liebe Schwestern, liebe Brüder, auf manchen Darstellungen, in manchen Vorstellungen ist diese Szene der Brotvermehrung übertrieben friedlich dargestellt, wie ein ruhiges Landschaftsgemälde. In den 70er Jahren, noch später noch, da bekam man die Vorstellung eines Sit-ins in den Kopf. Menschen, die sich auf der Wiese lagern, vielleicht sogar nach Hippie-Art mit langen Haaren und wallenden Gewändern. Das Evangelium beschreibt die Szene längst nicht so friedlich, längst nicht so einfach und so simpel. Dort ist vielmehr ein großes menschliches Drama, das vonstatten geht. Jesus kehrt aus Jerusalem zurück von dem ersten Höhepunkt seines Wirkens. Er hat schon Anstoß erregt und zieht sich jetzt in eine einsame Gegend zurück, nämlich auf die andere Seite des Sees von Tiberias, also eigentlich schon außerhalb von Israel gelegen, jenseits des Jordan. Und er steigt dort auf einen Berg, offensichtlich, um mit seinen Jüngern in Ruhe zu sein, in Ruhe im Gebet beim Vater, denn der Berg ist im Alten Testament, im Neuen Testament, aber auch im Umfeld des Volkes Israel immer der Ort der Gottesbegegnung, der Gott-Ort in der Höhe, der Ort, wo Himmel und Erde sich treffen, wo die Menschen schon eine Anstrengung getan haben, um Gott entgegenzukommen und sie in der Einsamkeit ihn vielleicht klarer schauen können als in der Ebene. Und doch, diesem Jesus, der eigentlich in Ruhe beim Vater sein möchte mit den Seinen, da laufen aus der ganzen Gegend eine Menge von Menschen nach, 5000 heißt es. 5000 nur die Männer gezählt, also wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Und diese Menschen, sie kommen nicht etwa, weil sie erkannt haben, dass in ihm Gott gegenwärtig ist, weil sie in der Tiefe eine Gottesverbindung kommen wollen, sondern sie kommen, weil sie sahen, dass die Kranken von ihm geheilt wurden, als Zeichen. Wohl haben sie den Hinweis verstanden, hier ist Heilung und sie wünschen sich das. Vielleicht mehr noch haben sie aber in diesem Augenblick Neugier und sind gespannt, was wird doch noch passieren. Und so bleiben sie in der Ebene. Sie sind unten davor gelagert. Und anders als an anderen Stellen des Evangeliums, wo berichtet wird, dass Jesus die Menschen unterrichtet, dass er anfängt zu ihnen sprechen, bei Johannes nicht so. Bei Johannes bleibt die Menge und der Herr zunächst getrennt, bis das Drama, das dort abläuft, droht zur Tragödie zu werden, zu einem Ereignis mit schlechtem Ausgang. Doch Jesus wendet diese Situation. Er blickt auf und sieht die vielen Menschen und stellt sich sofort die praktische Frage: Wenn die nach dem ganzen Tag hier gewesen sind, was können wir mit ihnen tun, dass sie nicht verschmachten, dass sie noch gut den Weg nach Hause finden, dass sie nicht zu erschöpft übrig bleiben? Und so versteht Philippus die Frage zunächst auch auf einer praktischen Ebene, die das Drama beibehält, denn 200 Dinare, das ist der 200-fache Tageslohn eines Arbeiters. So viel besitzt keiner der Apostel, so viel führt Jesus auch nicht mit sich. Und das würde nicht reichen, um den Hunger dieser Menschen zu sättigen. Sie bekämen nur ein kleines Stück. Doch auf dieser Ebene bleibt Jesus nicht stehen. Es geht ihm nicht zuerst um eine praktische Lösung. Es geht ihm um mehr. Und so erfüllen die Apostel ihren Dienst, indem sie schauen, was es für Möglichkeiten gibt und indem sie dann die Leute ordnen. Mehr tun sie nicht. Es ist noch nicht die Eucharistie, die dort gefeiert wird. Der Abendmahlsaal ist noch nicht gewesen. Die Apostel haben noch nicht den Auftrag bekommen, tut dies zu meinem Gedächtnis. So sind sie nicht Bischöfe oder Priester, sondern einfache Helfer Jesu, die aber einen kleinen Jungen finden, den einzigen, der vorgesorgt hat. Aber mit was für einem erbärmlichen Mahl? 5 Brote, Gerstenbrote, also wohl von minderer Qualität für die damalige Zeit, und 2 Fische. Und doch zusammen die Zahl 7, die immer in der Bibel auf die irdische Fülle hinweist. Und lange Rede, kurzer Sinn, Jesus nimmt das auf, was dieser kleine Junge bringt, und die Menschen machen mit, und alle werden satt. Jeder geht zufrieden nach Hause. Mehr noch, sie sind so zufrieden, dass sich eine zweite Tragödie zu ereignen droht. Sie möchten diesen Wundertäter, der anscheinend ihre Erwartung erfüllt hat, gerne für sich behalten. Er kann doch ihren Wohlstand verbessern. Einer, der ihnen jeden Tag zu essen gibt, den muss man zum König machen. Und so sind sie am Ende, ja, auf Raub aus. Sie wollen Jesus aus seiner Mission berauben, doch er lässt das nicht zu. Sie wollen ihn in ihre Gewalt bringen, wie es heißt, doch er lässt es nicht zu, dass ein anderer über ihn Gewalt hat als der Vater mit seinem Auftrag. Und so macht er Schluss. Er beendet die Szene, indem er sich zurückzieht auf den Berg. Er allein, wie es heißt, kehrt zurück zur Verbindung mit dem Vater. Nicht einmal die Jünger begleiten ihn dieses Mal. So wandelt Jesus das menschliche Drama vor Ort in eine göttliche Komödie, in ein Drama mit gutem Ausgang zur Freude der Menschen. Und dieser Wandel ist mehr als nur ein Tagesereignis. Zwar natürlich, das menschliche Drama ist alltäglich, auch für uns. Täglich haben wir die Sorgen um unsere Familien, um die Menschen, die uns nahe sind, manchmal sogar um Speis und Trank, viele Male aber mit anderen Problemen und Sorgen, die uns belasten, wo wir nicht ein- und auswissen. Und natürlich, das menschliche Drama, es steht immer unter dem Vorzeichen eines scheinbar sinnlosen Leidens und des endgültigen Todes. Doch so wird an dieser Stelle noch ein anderes Drama deutlich, das Drama des Heiles, das Drama, das Gott beginnt und das mit einem Wort man auch eucharistisch nennen kann. Hier wird zwar nicht die Eucharistie gefeiert, wohl aber werden Zeichen ausgegriffen, die den Menschen vertraut und bekannt waren damals. Es ist kein Zufall, dass die Lesungstexte zusammengestellt haben, uns bis zum letzten Sonntag den Evangelisten Markus haben lesen lassen. Auch bei Markus käme nach der Rückkehr der Zwölf jetzt eine Brotvermehrungsszene. Aber die von Johannes ist die am meisten eucharistische. Hier klingt an Moses, das Brot vom Himmel in der Wüste, das die Menschen jeden Tag neu bekommen, die Israeliten unterwegs, und das man nicht aufheben kann, das aber gerade genügt, um sie satt zu machen. Hier klingt an die weitere Entwicklung danach, das Vorzeichen des Elisha, das wir gehört haben, die Speisung der vielen, bei denen diesmal schon übrig bleibt. Und hier geht es weiter zu dem Ereignis da, wo übrig bleibt 12 Körbe voll. Also so viel, um die 12 Stämme Israels mehr als satt zu machen. Und wo Jesus den ausdrücklichen Auftrag gibt, sammelt die übrig gebliebenen Brotstücke, damit nichts verdirbt. Schwestern und Brüder, mit der Eucharistie, da tun wir es ganz genauso. Wir wissen, wir müssen sie nicht mehr wie das Brot in der Wüste jeden Tag als eine neue Nahrung erfahren. Einmal empfangen, gehören wir zu Gott. Und auch wenn wir das Zeichen erneuern, um die Kraft auf dem Weg neu zu erfahren und uns stärken zu lassen und die Gemeinschaft verstärkt zu suchen, so ist das doch nichts etwas Neues, sondern immer der gleiche Jesus, das eine Brot des Lebens. Und deswegen dämmen wir es jedes Mal ein, denn er bleibt bei uns, er bleibt gegenwärtig und verwahren es für die Kranken, für die Sterbenden, zur Anbetung im Tabernakel. Außerdem sind dort die 2 Fische. Der Fisch, Sie wissen es vielleicht, ein urchristliches Zeichen für Jesus Christus, den Erlöser. Die Fische werden ganz verzehrt. So ist es mit der Eucharistie. In ihr lässt Jesus sich von uns ganz und gar verzehren, so wie er am Kreuz sich im Opfer seines Lebens ganz und gar hingegeben hat, um auch ganz und gar wirken zu können. Wir erwarten auch von unseren Bischöfen und Priestern, dass sie ihr Leben geben, sich mit hineinleben lassen. Sie werden dadurch keine besseren Menschen, so viel ist klar. Aber das Zeichen der Hingabe, es steckt so als erstes in der Brotvermehrung und mehr noch im Abendmahlsaal. Dann ist das Passja der Juden nahe. Jesus kommt aus Jerusalem herab und es ist klar, das Passja-Zeichen, es wird aufgegriffen, das große Mahl Israels. Jesus bringt das Dankgebet dar und es heißt an der Stelle im Griechischen Eucharistein, das heißt Danksagen, das heißt Eucharistie, das ist uns zum Namen für einen Teil der Messe, für die Messe selber geworden. Und der Evangelist Johannes legt da Wert drauf, dass Jesus selber es ist, der an die Leute austeilt, so viel sie wollen, bis sie satt werden. Genauso ist es auch in der Eucharistie. Jesus gibt jedem das, was er braucht. Er lässt alle zu sich kommen und er gibt jedem das, was ihm nötig ist, wenn er sich bereit macht, das anzunehmen. Er selber ist der Priester, der Altar und das Opferlamm. Natürlich kann man sich nicht vorstellen, dass an die große Menge Jesus praktisch wirklich alleine ausgeteilt haben könnte. Klar ist aber, was der Evangelist Johannes sagen möchte. Jesus tut es. Und auch wenn ihn ein Priester vertritt, Jesus tut es. Kein Mensch kann es tun. Nur Jesus kann unseren Hunger stillen. Das menschliche Drama, die menschliche Tragödie, sie wird gewandelt zu einem göttlichen Geschehen mit gutem Ausgang, zu einer wirklichen Komödie. Jesus lädt uns ein, auf diesem Weg mitzugehen, uns mit hineinzunehmen zu lassen in die Bewegung, die vom Berg aus dem Gebet herabsteigt in die Tiefe zu den vielen und dann wieder hinaufgeht zum Vater. Damals noch für Jesus allein, denn Auferstehung und Himmelfahrt hatten noch nicht stattgefunden. Indem wir die Menschen heute einladen, feiern wir nicht nur Eucharistie in der Gemeinde miteinander, sondern wir verstehen, dass in der Eucharistie mehr beschrieben ist, so wie die Brotvermehrung eben nicht schon die Eucharistie darstellt, sondern ein Hinweis darauf ist, was mit ihr dann gemeint ist, wenn später in der Synagoge von Kapharnaum, auch im Johannesevangelium, Jesus darauf zurückgreift und sagt, das ist das Brot des Lebens. Es ist die Einladung an uns, mit den Menschen zu Jesus zu kommen, damit sie satt werden und ihren Hunger stillen und nicht in der Tragödie bleiben, sondern zum Herrn finden. Amen.